Liebe Marianische Frauen und Mütter, das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist ein mehr katechetisches und geistliches Thema, nämlich das Leben der Gnade. Wir kennen alle das geheimnisvolle Gespräch, das Jesus in der Nacht mit Nikodemus hielt, der zu ihm kam, weil er viel über ihn und sein Wirken gehört hatte und ihn daher befragen wollte. Und da sind die Antworten, die unser Herr ihm gibt, sehr plötzlich und sehr direkt, von ganz menschlichen Dingen gleichsam abhebend und höchste Gegenstände berührend. Er spricht davon, dass der Mensch wiedergeboren werden muss von oben, aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. Und Sie alle kennen den Verlauf dieses Gespräches. Nikodemus fragt danach, kann denn ein Mensch, der geboren ist, nochmal in den Schoß seiner Mutter zurückkehren? Woraufhin Jesus ihm sagt, dass es sich um eine ganz andere Geburt handelt. Von dieser Geburt und ihren Folgen für unser Leben möchte ich heute zu Ihnen sprechen. Es geht um das Leben der Gnade, um die neue Wirklichkeit, die uns allen durch die Taufe, durch das Leben in Gott erschlossen ist. Es geht um das, was wir aus dem Katechismus als die heiligmachende Gnade kennen und alles, was damit in einem gewissen Zusammenhang steht. Vielleicht kann ich das zunächst einfach etwas veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, Sie sind einsam. Und Sie haben keinen Menschen, mit dem Sie reden können. Haben nur einen Hund, der schon sehr lange und sehr treu an Ihrer Seite ist. Und Sie erzählen diesem Hund alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was Sie erfreut und auch was Sie drückt. Aber der Hund schaut Sie immer mit der gleichen verständnisvoll, verständnislosen Miene an. Er kann Ihnen darauf nichts antworten, keine tröstenden Worte, nichts Ermunterndes sprechen, vielleicht durch ein Wedeln des Schwanzes etwas zeigen, dass er merkt, meine Besitzerin ist glücklich, mehr aber auch nicht. Und dann wächst in Ihnen vielleicht der Wunsch, könnte ich doch diesen Hund sozusagen in die menschliche Lebenssphäre hinüberziehen? Könnte ich doch, wenn das materiell so möglich wäre, meinen Kopf öffnen und einen Teil meines Gehirnes dem Hund einpflanzen, sodass er plötzlich meine Worte nicht nur als irgendwelche Schallwellen vernimmt, sondern versteht. Und dass er sogar mir antworten kann. Ja, das wäre doch wunderbar. Leider ist uns Menschen das nicht möglich. Und trotzdem, dieser ganz fantastische Vorgang hat stattgefunden. Nicht zwischen einem Menschen und einem Hund, sondern zwischen Gott und uns Menschen. Jetzt muss ich sofort sagen, dass Gott natürlich nicht ein einsames und trauriges Wesen ist, das ein menschliches Gegenüber bräuchte. Aber aus großer Liebe, und weil er uns zu so hohem berufen hat, hat er uns Menschen sozusagen in seinen eigenen Lebensbereich aufgenommen. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, das, was er zu uns spricht, nicht nur als lose und unzusammenhängende Worte, sondern als sinnvolles Gebilde aufzunehmen. Und er hat uns sogar die Gabe verliehen, ihn auf die gleiche Weise zu lieben und auch die Menschen auf die gleiche Weise zu lieben, wie er das tut. Für einen Hund wäre es über seiner hündischen Natur, wenn er wie Menschen denken und sprechen könnte. Und so ist es für uns über unserer menschlichen Natur, wenn wir mit Gott sprechen, wenn wir seine Offenbarung in unser Herz aufnehmen und wenn wir ihn lieben können, wie er sich selbst liebt. Das also ist in einem Vergleich gesprochen das Geheimnis der heiligmachenden Gnade. Wir sind nicht mehr einfach nur Menschen, sondern wir sind von einem, der unendlich viel höher steht als wir, sozusagen genommen und emporgehoben. Und er hat seinen Geist, wie es in der Heiligen Schrift heißt, in unser Inneres gelegt. Und nun können wir am Leben Gottes teilnehmen. Wir Menschen. Das ist etwas ungeheuerlich Großes. Das ist gemeint, wenn wir von der heiligmachenden Gnade sprechen. Der heilige Petrus nennt es die Teilhabe an der göttlichen Natur. Es ist uns also etwas von Gott eingepflanzt. Davon spricht die Heilige Messe bei der Vermischung von Wasser und Wein. Denn es heißt, Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Und es dann heißt, dass wir an der Natur dessen teilhaben, der sich gewürdigt hat, unsere Menschennatur anzunehmen, nämlich Jesus Christus. Und so sind wir in der heiligen Taufe nicht nur von der Erbsünde gereinigt worden, sondern wir sind sozusagen in Gott eingepflanzt worden. Der getaufte Mensch ist ein Kind des himmlischen Vaters. Er ist ein Glied des Sohnes, nämlich ein Glied seiner Kirche, die der mystische Leib Christi ist. Und er ist ein Gefäß des Heiligen Geistes, wenn er in der Gnade lebt. Wenn er dieses Kostbarste und Größte, das uns geschenkt ist, nicht verspielt. Schauen Sie sich die Lampe hier oben an. Da ist eine ganze Reihe von Birnen. Und alle diese Birnen sind vom ersten Moment an, als man sie hergestellt hat, dazu bestimmt gewesen, einmal in einen Stromkreis hineingeschraubt zu werden. In dem Moment, wo das geschieht, beginnen sie zu leuchten. Und so sind auch wir Menschen vom ersten Augenblick der Schöpfung an dazu bestimmt gewesen, sozusagen in den göttlichen Stromkreis hineingeschraubt zu werden, in das Leben, das zwischen dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist, flutet. Und wenn das geschieht, wenn wir getauft werden, dann beginnen wir zu leuchten. Wendet sich aber der Mensch davon ab, begeht eine schwere Sünde, dann gleicht er den Birnen, die zwar hineingeschraubt sind, aber die trotzdem kein Licht von sich geben. In der heiligmachenden Gnade leben, das bedeutet demnach aus Gott leben. Das bedeutet durch ihn leben, mit ihm leben und auch in ihm leben. Der heilige Apostel Paulus benutzt ständig, manchmal so oft, dass man es gar nicht mehr richtig hören will, den Ausdruck in Christus sein, in Christus. Alles ist immer in Christus. Und damit meint er tatsächlich, dass wir sozusagen in Jesus eingepflanzt sind, an seinem Leben Anteil haben. Ich glaube, es wäre sehr gut, sich darauf manchmal zu besinnen, ich habe göttliches Leben in mir. Manch einer ist sehr stolz, dass er sagen kann, ich habe blaues Blut. Ich meine jetzt nicht die Farbe, sondern die adlige Abstammung. Oft ist ja gerade dieses blaue Blut nicht besonders gesund, weil in den Adelsfamilien bekanntlich dann oft zu eng geheiratet wurde. Wir haben nicht, vielleicht nicht blaues Blut, ist auch gar nicht so wichtig, aber wir sind gereinigt im Blut Christi und sozusagen an den Blutkreislauf des mystischen Leibes Christi angeschlossen. Und das ist mehr als der höchste Adel. Seien wir uns dessen doch öfters bewusst. Also wenn Ihnen jemand begegnet, der von sich sagen kann, ich habe blaues Blut, dann können Sie sagen, ich habe mehr als blaues Blut. Ich habe zwar auch blaues Blut, denn ich bin mit Jesus Christus verbunden, der der königlichen Familie des Volkes Israel angehört. Er ist immerhin ein Davidide, also einer aus dem Geschlecht des Königtums, aber ich habe noch mehr, denn ich habe das Blut des Gottmenschen, das seit der Taufe mich sozusagen belebt und das ich immer wieder mit dem Leib Christi in der heiligen Kommunion empfange. So wie unser natürliches Leben einen Organismus bildet, zu dem verschiedene Teile gehören, die zusammenwirken. Im Körper sind das Herz und Gehirn und die Blutbahnen und unsere Ärztin könnte dann noch sehr viel mehr darüber sagen, was jetzt auch sehr interessant wäre und sich sicher bis in die Einzelheiten übertragen ließe. So bildet auch dieses übernatürliche, dieses göttliche Leben, das uns geschenkt ist, eine Art Organismus. Man nennt es allgemein die heiligmachende Gnade. Aber dieses Wort, das umfasst sehr vieles. Und ich möchte die Einzelheiten einfach einmal kurz mit Ihnen durchgehen. Das soll keine theologische Vorlesung werden, aber Sie doch an manche Begriffe erinnern, die Sie vielleicht einmal im Katechismus gehört oder gelesen haben. Den Grundstock dieses Lebens der Gnade bilden die drei göttlichen Tugenden. Das heißt Glaube, Hoffnung und Liebe. Die sind uns in der Taufe geschenkt worden. Wenn im alten Ritus ein Kind zur Taufe getragen wird und der Priester fragt, was weiß ich, Leo oder Anna Der Sebastian, was erbittest du von der Kirche Gottes? Dann wird nicht wie im neuen Taufritus die Antwort gegeben, die Taufe. Das ist ja klar, wenn das Kind hergebracht wird, dass es getauft werden soll. Sondern die Paten geben im Auftrag des Kindes oder wenn derjenige schon selbst sprechen kann, er als Erwachsener, die Antwort, den Glauben. Der Glaube ist nicht etwas, was sich in unserem Kopf einfach durch logisches Nachdenken einstellt, sondern ist eine Gnade. Und diese Gnade wird dem Menschen wesentlich in der Taufe geschenkt. Der Glaube ist sozusagen der Grundstock, die Wurzel, und daraus wächst die Hoffnung als zweite göttliche Tugend. Man kann auch sagen, die Hoffnung ist aus der Wurzel kommende Lebenssaft. Hoffnung drängt immer nach vorne, will sich entfalten. Und das Leben des Ganzen selbst, das dann die Früchte hervorbringt, ist die Liebe. So ist also der Grundstock dieses Gnadenlebens vergleichbar mit dem Organismus einer Pflanze. Wurzeln, Stängel, Blüte oder Frucht. Diese drei gehören zusammen. Im Glauben bekommen wir Anteil an der Erkenntnis Gottes. Die Glaubensgnade erschließt uns die Wahrheiten, die Gott uns über sich selbst sagt und schenkt uns die Fähigkeit, die Welt und das Leben und alles das in einem anderen Licht zu sehen als in dem nur menschlichen. Und daran fehlt es ja heute so sehr, auch unter christlichen Menschen. Die betrachten die Dinge ganz irdisch. Die gehen vielleicht sonntags zur Kirche, die verrichten vielleicht viele Gebete, aber wenn dann irgendwelche schweren Lagen auf sie zukommen, dann sehen sie es plötzlich ganz menschlich und machen sich unendlich viele Sorgen über ihr Leben oder über die politische Lage oder sonst etwas und betrachten es gar nicht in dem neuen Licht, das Gott damals angestellt hat in ihnen, als sie getauft wurden, nämlich im Lichte des Glaubens. Und dazu kommt die Hoffnung. An der Hoffnung bekommen wir Anteil an der Kraft Gottes sozusagen, an der Vitalität. Ein Mensch, der keine Hoffnung hat, der fällt in sich zusammen. Aber wo die Hoffnung ist, da steht jemand auf, da ist er zuversichtlich, da geht er auf die Dinge zu, da wagt er etwas, da setzt er sich ein, auch jenseits von dem, was man eigentlich als Mensch tun würde. Und aus den beiden, Glaube und Hoffnung, blüht dann sozusagen hervor und bringt kostbare Früchte, die Liebe. Die Liebe ist der Anteil an der Liebe Gottes selbst. Also an der Liebe, mit der faltige Gott sich selbst liebt, der Vater den Sohn, der Sohn den Vater im Heiligen Geist. Und auch der Anteil an der Liebe, mit der Gott die Geschöpfe liebt. Das ist so, wie wenn man auf einem Dach vielleicht ein Gerät hat, mit dem man Solarenergie aufhängt und damit dann eine Lampe betreibt. Die Solarenergie nimmt die Energie der Sonne auf und leitet sie über in eine Lampe. Und diese Lampe leuchtet dann aus der Sonne. Ohne die Sonne kann sie gar nicht leuchten. Und so ist dann auch die Liebe, die Gott uns durch die heiligmachende Gnade schenkt, eine Liebe, die sozusagen ja ein System der Solarenergie voraussetzt. Wir empfangen die Liebe Gottes und können dann in dieser Liebe sie auf ihn reflektieren, die Gottesliebe, und sie zu den Menschen hinsenden. Und das ist die heilige Nächstenliebe. Nicht ein menschliches sympathisch finden und nett finden oder jemanden aus bestimmten Interessen heraus sich zuwenden, sondern ihn lieben, weil er ein Geschöpf Gottes ist, von Gott geliebt und bestimmt zur ewigen Glückseligkeit. Die drei göttlichen Tugenden sind also der Grundstock des Gnadenlebens und jeder christliche Fortschritt ist immer ein Fortschritt in Glaube, Hoffen und Lieben. Man muss sich gar nicht oft so viele Gedanken machen über dieses und jenes, sondern sich fragen, wie steht es wirklich um die Lebendigkeit meines Glaubens? Wie steht es um die Kraft meiner Hoffnung? Und wie steht es um das Licht und die Wärme meiner Liebe? Aber nicht nur diesen Grundstock hat Gott uns bei der Taufe geschenkt, sondern dazu noch viele andere Gaben. Die sind so zahlreich, dass ich sie hier gar nicht aufzählen kann. Fast so zahlreich, wie wenn hier jemand aus dem Bereich der Biologie zum Beispiel den ganzen menschlichen Lebensorganismus schildern wollte. So vieles, was zusammenspielt, was ein ganzes System wie eine Vernetzung sozusagen bildet, ja, wodurch verschiedene Verbindungen das eine vom anderen lebt und ihm wieder zurückgibt. Ich möchte aber nur einige wenige dieser Bestandteile erwähnen. Sie wissen, dass jeder Mensch die Begabung zu Tugenden hat. Und eigentlich auch, weil ja jeder das Gute irgendwie erstrebt, so hat es Gott in unser Herz gelegt, jeder Mensch auch den Drang irgendwie verspürt, gut zu sein, selbst wenn er den dann oft auf Scheingüter umlenkt und so lebt, dass es am Ende dann doch nicht gut ist. Dann war es vielleicht gut gemeint, aber es war nicht gut. Oder im schlimmsten Fall war es sogar schlecht gemeint. Diese Tugenden sind gute Eigenschaften, die der Mensch dadurch erlangt, dass er sich darin übt. Also wer oft genug sich überwunden hat, in Augenblicken, wo der Zorn in ihm hochkam und es geschafft hat, ruhig, ruhig, und dann schließlich geduldig sein konnte und am Ende sogar ganz sanftmütig, der hat dann die Tugend der Geduld und des Sanftmutes erreicht. Und so ist es mit allen anderen Tugenden auch. Durch die heiligmachende Gnade aber, und das wissen viele Menschen nicht, hat Gott selbst diese menschlichen Tugenden sozusagen in sich verwurzelt. Das heißt, wir sollen gerecht sein, wir sollen klug sein, mäßig sein, starkmütig, tapfer sein, die vier Kardinaltugenden. Aber wir als getaufte Menschen sollen es nicht einfach nur menschlich, sondern aus einer höheren Kraft heraus. Gott schenkt uns sozusagen einen Einfluss, durch den dann auch diese menschlichen Tugenden mehr sind, als bloß menschlich, allzu menschlich. Die Theologie sagt, dass uns auch die anderen Tugenden mit der heiligmachenden Gnade eingegossen werden. Und das nennt man die eingegossenen Tugenden. Deswegen können wir alle nicht bloß zum Beispiel menschlich gerecht sein, sondern aus der Gerechtigkeit Gottes gerecht sein. Wir können nicht nur menschlich uns um Demut bemühen, bescheiden sein, zurücktreten, sondern wir können aus Gott heraus demütig sein. So wie Gott selbst, indem er Mensch geworden ist und sich erniedrigt hat, demütig gewesen ist. Und dadurch ist die Tugend in einem christlichen Menschen etwas ganz anderes als in einem nicht-christlichen Menschen. Es gibt ja so viele bewundernswerte Persönlichkeiten in der Geschichte, die waren keine Christen. Die haben Größtes getan im Dienst für die anderen, aber sie waren keine Christen. Und da muss ich sagen, Hut ab. Die haben teilweise mit ihrer natürlichen menschlichen Kraft mehr geschafft als andere, denen ein so großes Potenzial verliehen ist durch die Gnade. Aber wir könnten aus dem, was Gott uns geschenkt, was er in unser Herz, in unsere Seele gelehrt hat, in einem noch viel höheren Maße das alles sein. Das sei uns gesagt zur Hoffnung, ja, wir können es wirklich. Und das sei uns auch gleichzeitig gesagt, zur Besinnung. Sind wir es auch wirklich? Bemühen wir uns darum? Das also nennt man die eingegossenen Tugenden, die ebenfalls zu diesem Organismus des Gnadenlebens gehören. Das Grundgerüst ist Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die anderen, die bilden sich dann noch gleichsam an den göttlichen Tugenden. Und dazu kommen, insbesondere durch das Sakrament der Firmung, in dem ja die heiligmachende Gnade nochmal vermehrt wird, dazu kommen dann auch die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Das berühmte Beispiel darf hier nicht fehlen. Stellen Sie sich zwei Personen vor, die etwa 14 oder 15 Kilometer zwischen Romanshorn und Friedrichshafen zurücklegen wollen mit einem Bötchen. Die eine Person setzt sich ins Boot und beginnt zu rudern und kommt auch sehr schnell voran. Die andere Person wartet etwas und dann kommt ein Wind auf. Da wird es mit dem Rudern plötzlich schwer. So schwer, dass der arme rudernde Mensch den Eindruck hat, überhaupt nicht mehr von der Stelle zu kommen. Und siehe da, die andere Person segelt in ihrem Bötchen vorbei. Sie hat Segel gesetzt, den Wind geschickt eingefangen und es geht, je stärker der Wind weht, desto schneller, während es für die andere Person immer schwerer wird, von der Stelle zu kommen. Das ist der sehr verbreitete Vergleich für das Verhältnis von Tugenden und dem, was uns eben auch noch in der Firmung geschenkt wird, nämlich den Gaben des Heiligen Geistes. Das sind sozusagen Fähigkeiten unserer Seele, besondere Antriebe Gottes aufzufangen. Und die sind besonders wichtig, wenn es in unserem Leben ernst wird, wenn sich die Lage zuspitzt, wenn wir geprüft werden, dann reichen unsere menschlichen Tugenden überhaupt nicht mehr aus. Und auch die eingegossenen Tugenden geraten an ihre Grenzen. Dann ist der Moment gekommen, wo wir sozusagen die Segel hissen müssen. Eins von den sieben Segeln oder manchmal vielleicht sogar alle zugleich. und dann der Heilige Geist in diese hineinfährt. Und siehe da, in der Situation, wo wir eigentlich untergehen müssten, kommen wir umso schneller voran. Deswegen haben viele Heilige gerade in den schwersten Krisen ihres geistlichen Lebens die größten Fortschritte gemacht, weil sie eben durch die sieben Gaben des Heiligen Geistes, durch diese Segel, umso mehr vorangetrieben wurden. Weisheit, Verstand, Ratstärke, Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Alle diejenigen von Ihnen, die Kinder haben, mit denen Sie das mal einüben mussten, für den Unterricht haben Sie sicher parat und die anderen vielleicht auch oder zumindest gehört. Es ist gut, sich darauf zu besinnen. Jede von Ihnen, liebe Frauen, hat also diese Fähigkeit zu einer göttlichen Weisheit, zu einem übernatürlichen Verstand, zu einem Rat, das heißt zu einer Erkenntnis in einer Situation, wo man ganz perplex ist, wie es jetzt weitergehen soll. In der heutigen Lesung hieß es noch vom heiligen Paulus, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Das kann auch uns immer wieder passieren, wenn wir gar nicht mehr wissen, wie soll es jetzt weitergehen. Wir alle haben ein Segel in dem Vorratskeller unserer Seele liegen, das uns die Stärke verleihen kann, wenn wir sie besonders brauchen. Wenn wir von uns aus furchtsam sind, fliehen möchten oder aufgeben, dann gibt es einen starken Stoß und wir können mit neuer Kraft voran. Wir haben auch die Möglichkeit zu einer heiligen Wissenschaft, zu einer Erkenntnis und Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen göttlich und widergöttlich, die Gabe einer Frömmigkeit, das heißt, wir könnten alle viel frömmer sein. Und das nicht in einem schlechten Sinn als Frömmelei, sondern in einem ganz positiven Sinne. Das heißt, wir könnten uns noch viel mehr hingezogen fühlen und mit viel größerer Freude alles das tun, was mit Gott zu tun hat, wenn wir nur dieses Segel öfters hissen würden. Und wir haben auch alle die Gabe der Gottesfurcht, das heißt, unseren Herrn wirklich ernst zu nehmen. Gottesfürchtig sein, hat mal jemand sehr schön gesagt, bedeutet, vor Gott Angst zu haben, nicht Angst zu haben, sondern Gott zu fürchten und sonst nichts in der Welt. Während der Mensch, der keine Gottesfurcht hat, der Gott nicht fürchtet, der fürchtet dann fast alles in der Welt. Der hat vor allem Angst vor der Wirtschaftskrise, vor den bösen Nachbarn, vor besprochenen sonst was Dingen und. Also die Gottesfurcht, dieser tiefe Eindruck der Majestät und der Macht des Herrn, könnte uns viel mehr bestimmen, wenn wir nur an dieses Segel der Gabe der Gottesfurcht denken würden. Und dazu gehören auch noch des Weiteren und Vollkommenen dieses ganze System, diesen Organismus des Gnadenlebens, verschiedene aktuelle Gnaden. Das heißt Einsprechungen, Warnungen, äußere Einflüsse, Begegnungen mit Personen und, die uns der Herr während unseres täglichen Lebens schenkt. Ich glaube, das wird einmal eine der größten Entdeckungen sein, wenn wir die Schwelle vom Diesseits ins Jenseits überschreiten. Wie viele Gnaden, wie viele Anstöße wir an einem einzigen Tag hatten. Wie fast in jedem Moment uns irgendetwas begegnet ist, was uns zum Guten beeinflussen konnte. Wie oft der Herr angeklopft hat an uns, das Tor unserer Seele. Also diese aktuellen und helfenden Gnaden sind etwas ganz Großes und sie umgeben uns sozusagen ständig. Gerade die Kinder der Gnade, also die, die sich bemühen, in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu leben. Und außerdem gibt es auch noch die sogenannten Charismen, ein Wort, das heute oft etwas einseitig verstanden wird. Man denkt dann an bestimmte Ausdrucksformen eines modernen Charismatismus, die einem vielleicht nicht so gefallen. Eigentlich sind Charismen etwas ganz, ja, schon in der Urkirche beheimatet. Das sind nämlich besondere Gaben, die Gott dem Menschen verleiht, nicht zu seiner eigenen Heiligung, sondern für andere. Und letztlich zur Auferbauung der Kirche. Also wenn jemand zum Beispiel die Seelenschau hat, das dient nicht ihm selbst, hat er gar nichts von. Aber das dient den anderen. Da kann er im Beichtstuhl einem Menschen das sagen, woran er gar nicht gedacht hätte. Der Pfarrer von Ars hat es manchmal gerade auf den Kopf jemandem gesagt, na, wie ist das mit dem Stück Fleisch vor 2 Jahren am Karfreitag? Und da waren diese Leute ganz baff und plötzlich fiel ihnen ein, ja, das habe ich ja vergessen. Also das nützt dem Pfarrer von Ars selber gar nichts, macht ihn vielleicht berühmt, aber nützt ihm nichts. Das ist eine Gabe, die für andere verliehen wird. Und so gibt es eine ganze Reihe von solchen Gnadengaben, Gaben, des Redens plötzlich in fremden Sprachen oder des Verstehens solcher Sprachen und was alles in der Heiligen Schrift aufgezählt wird. Diese Charismen kann man sich nicht irgendwie verdienen und kann man sich nicht herbeizaubern, sollte man sich auch nicht einreden, was ja manchmal eine Gefahr ist, aber man soll sie ernst nehmen. Ich glaube, dass der Herr auch heute mit solchen besonderen Gaben nicht geizt, sondern sie uns verleiht, damit wir uns gegenseitig helfen können. Es können auch manchmal ganz natürliche Dinge sein. Dass jemand zum Beispiel eine wunderbare Fähigkeit hat, die anderen zu ermuntern, Schwung zu bringen in eine Sache, oder dass jemand wundervoll den Überblick gewahrt und die anderen Personen mäßigen kann. Sie tröstet in auswegloser Lage, sie auf anderes, Höheres verweist und so weiter. Also auch diese Charismen gehören zum Organismus unseres Gnadenlebens. Die Wurzel aber des Ganzen und das Fundament ist der Glaube. So sagt das Konzil von Trient. Wenn man den Glauben verliert, dann verliert man das alles. Durch eine schwere Sünde verliert der Mensch im Normalfall die heiligmachende Gnade, das heißt die übernatürliche Liebe, während Hoffnung und Glaube in den meisten Fällen noch bleiben. Wenn jemand direkt gegen die Hoffnung sündigt, sei es durch Verzweiflung oder durch Vermessenheit, das sind die beiden hauptsächlichen Sünden gegen die Hoffnung, dann verliert er mit der übernatürlichen Liebe auch die Hoffnung. Und wenn jemand eine Sünde gegen den Glauben begeht, eine schwere Sünde gegen den Glauben, das heißt den Abfall vom Glauben, den Irrglauben, den Aberglauben, die Lästerung Gottes oder was auch immer, dann verliert er sogar den Glauben und dann ist alles weg. Daraus versteht man, warum die Kirche die Sünden gegen den Glauben immer für die Allerschlimmsten erachtet hat. Weil damit das Ganze herausgerissen ist und da muss sozusagen ein ungeheures Wunder geschehen, dass Gott noch einmal eine solche Wurzel in die Erde legt, dass er noch einmal ein Fundament dem Ganzen zugrunde legt, damit es wieder wachsen kann. Also der Glaube ist das höchste Gut, aber mit ihm zusammen die Hoffnung und die Liebe. Der Glaube für sich allein genommen ist nur eine Wurzel in der Erde. Der kann den Menschen nicht rechtfertigen, sondern es ist der Glaube, so sagt Paulus und mit um die Kirche, der in der Liebe tätig, in der Liebe fruchtbar wird. Es kann ja jemand den Glauben haben, kann jeden Punkt des katholischen Bekenntnisses bejahen und trotzdem ohne die übernatürliche Liebe oder auch ohne die Hoffnung sogar. Und dann ist das alles vollkommen nutzlos. Ja, der Verlust des Gnadenlebens ist die größte Katastrophe, die es im menschlichen Leben geben kann. Der englische Konvertit und Kardinal John Henry Newman, der eigentlich nicht für große Übertreibungen und mächtige Sprüche steht, sondern sich immer sehr verhalten und maßvoll ausgedrückt hat, übrigens steht wohl jetzt seine Seligsprechung bevor, was mich sehr freuen sollte, dieser englische Kardinal hat einmal gesagt, es wäre besser, die ganze Welt, gesamte Schöpfung ginge in einer entsetzlichen Katastrophe zugrunde, als dass, ich möchte nicht sagen, ein Mensch eine schwere Sünde begeht, sondern als dass er nur eine lästliche Sünde begeht. Denn alle diese Naturkatastrophen sind ein physisches Übel. Das kann ohne Sünde geschehen und wird am Ende auch passieren. Aber wenn sich ein Mensch gegen Gott auflehnt, ein freier Geist, der von ihm geliebt ist, sich von dieser Liebe entweder abschneidet oder sie verwundet, dann ist das schlimmer als alles, was sich sonst äußerlich in der Welt abspielen kann. Das klingt vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber wenn man es ganz genau überlegt und eben all die Katastrophen ausscheidet, die der Mensch angerichtet hat durch seine Schuld, also die ganzen Kriege und auch das, was auf die Umweltzerstörung zurückgeht, dann muss man sagen, es stimmt. Denn alles andere ist nur ein bloß äußeres Geschehen, während die Entscheidung des menschlichen Geistes und Herzens gegen Gott, die Auflehnung gegen unseren Ursprung und unser Ziel, das ist das Schlimmste. Und das ist eben die entsetzliche Katastrophe, die schwere Sünde, wir sagen auch Todsünde, die, auch das zur Erinnerung an den Katechismus, sich dann ereignet, wenn ein Mensch mit Wissen und Willen in einer wichtigen Sache Gottes Gebot übertritt. Die sogenannte 3W-Regel. die drei Wehe. Heute denken die meisten Menschen, wenn sie drei Wehe hintereinander sehen, an das Internet oder so. Ist ja bezeichnend, dass man da immer www eingeben muss, also die drei Merkmale der schweren Sünde. Mögen alle, die dieses Netz benutzen, davor bewahrt bleiben, denn in diesem Netz kann man sich sicher auch sehr sündhaft verstricken. Klammer zu. Also hier bedeutet dreimal W wichtig, Gesache mit Wissen und Wollen. Ich sagte schon, dass wir gewöhnlich durch die schwere Sünde nur die übernatürliche Liebe, die Liebe zu Gott und dann auch die übernatürliche Liebe zu den Menschen verloren geht, während Glaube und Hoffnung verbleiben, wenn man sich nicht direkt gegen diese beiden anderen Tugenden stellt. Aber unmittelbar gegen die Liebe ist jede schwere Sünde. Deswegen geht die übernatürliche Liebe dadurch verloren. Aber mit der heiligmachenden Gnade verliert der Mensch in der schweren Sünde auch alle übernatürlichen, und das heißt für die Ewigkeit bedeutsamen und bleibenden Verdienste. Und das Schlimmste, er verliert das hochzeitliche Gewand, mit dem allein er in die himmlische Herrlichkeit eintreten kann. Daher hat die Kirche oftmals das auch ja als ein Dogma verkündet, das ist also ein unfehlbarer Glaubenssatz. Ein Mensch, der im Zustand der schweren Sünde verstirbt, geht ganz sicher verloren. Für immer. Das ist ein Dogma der katholischen Kirche und ist auch in dem ja sonst, sagen wir mal, eher vorsichtig gehaltenen Katechismus der katholischen Kirche, der unter Papst Johannes Paul II. Veröffentlicht wurde und auch in dem kleinen Kompendium, das aus der Feder des jetzigen Papstes stand, eigens noch einmal betont ist. Also keine Lehre, die jetzt irgendwie ad acta gelegt wäre, sondern es ist bleibende, verbindliche Glaubenslehre. Dass, wenn wir uns das klar machen, dass ein Mensch durch die schwere Sünde sich wirklich aus dem Leben Gottes herausschneidet, dass er wie diese Glühbirne ist, die zwar die Fähigkeit hätte zu leuchten, die sogar mal hineingedreht worden ist, ist ja gar nicht so schlimm, wenn sie im Schrank geblieben ist, aber wenn sie mal hineingedreht wurde und dann erlischt, dann ist das sehr traurig. Und nebenbei gesagt, dann fehlt auch dieses schöne Licht im Saal des Himmels. Nicht, dass es an Gott irgendwie fehlen würde, er ist das unendliche Licht, aber es ist doch schade um jeden, der dann nicht zum Glanz und zur Freude der himmlischen Hochzeit beiträgt, wozu wir ja alle bestimmt sind. Wir wissen, dass die sakramentale Beichte das ordentliche, von Gott der Kirche geschenkte Mittel ist, um wieder von dem Zustand des Erloschenseins zu dem des Leuchtens versetzt zu werden. Und man versteht auf diesem Hintergrund, wie schlimm es ist, wenn selbst Vertreter der Kirche, anstatt die Beichte den Menschen ans Herz zu legen und alles zu tun, dass wirklich Land auf, Land ab in den Kirchen diese Möglichkeit besteht, wenn sie stattdessen andere nicht-sakramentale Formen dem in etwa gleichstellen. Und durch Einrichtungen dafür sorgen, dass die Beichte eigentlich den Leuten erschwert wird, als erleichtert eher. Dass man also zum Beispiel im Pfarrbüro anrufen muss bei der Sekretärin und da fragen, ob man dem Pfarrer irgendwann beichten kann. Und dann ist das mit einem riesen Aufwand verbunden, da ist den Leuten schon, genieren sich bereits, das zu tun. Und dann vielleicht einmal in der Woche eine Viertelstunde Beichtgelegenheit in vielen Kirchen, ja, das ist nicht gerade ermunternd dazu. Natürlich, durch die vollkommene Reue, die einem Menschen auch von Gott geschenkt werden kann, wird das übernatürliche Leben auch wiederhergestellt. Wer also nicht die Möglichkeit hat zu beichten oder wer um die Bedeutung der Beichte nicht weiß oder als ein Christ in einer anderen Konfession einfach in einem Irrtum lebt, den er so nicht überwinden kann, natürlich kann Gott da das Gnadenleben auch durch die Reue wiederherstellen. Aber der ordentliche, von Gott gewollte Weg ist die Beichte und wer sich einer schweren Sünde bewusst ist, und diese zutiefst bereut, der muss als Katholik auch den Vorsatz fassen, bei nächster Gelegenheit zu beichten. Sonst ist die Reue nach unserem katholischen Verständnis nicht vollständig und nicht wirklich ernst. Wie jedes Leben ist das Gnadenleben zum Wachsen und zum Früchtebringen bestimmt. Darauf weisen ja die vielen Gleichnisse Jesu hin. Immer wieder vergleicht er das mit der Saat, mit dem Samenkorn, das in die Erde gelegt wird und das Frucht bringen soll. Oder er verflucht etwa den Feigenbaum, der keine Frucht bringt, obwohl er da schon so lange auf diesem Stück Erde steht und auch beschnitten und begossen worden ist und was man sonst alles mit Bäumen tut. Er bringt keine Frucht, also wird er vom Herrn verflucht. Wir sollen beides sein in Bezug auf unser Gnadenleben, nämlich konservativ. Das heißt, wir müssen es unbedingt bewahren, dürfen das Gnadenleben nicht den Gefahren aussetzen, die heute überall zu sehen sind. Aber wir müssen auch progressiv sein, das heißt fortschrittlich. Es kann uns nicht reichen, irgendwie in der Gnade zu sein, sondern sie muss mehr werden. Wer rastet, der rostet. Was nicht wächst, das verkümmert eben allzu leicht. Und darum wird jeder, der das verstanden hat, es sich angelegen sein lassen, alles zu tun, damit diese Fülle des Lebens, die aus Gott in ihn einströmt, mehr wird. Sie mehr Raum bekommt, sich zu entfalten. Was lässt denn das Gnadenleben in uns wachsen? Allgemein kann man sagen, jeder Fortschritt in der Erkenntnis und in der Liebe Gottes. Und auch in der Liebe des Nächsten. Überhaupt jedes mehr an Glaube, an Hoffnung und an Liebe. Und deswegen ist der Verkehr mit Gott im Gebet, ist die Aufnahme seiner Wahrheit durch geistliche Lesung, durch Beschäftigungen mit den Wahrheiten des Glaubens, ist auch die Betrachtung so wichtig. Wenn ich etwas liebe, dann betrachte ich es. Dann sage ich nicht, oh ja, kenne ich. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Liebe nicht besonders intensiv ist, wenn man es so halb belässt. Wer liebt, der interessiert sich und der beschäftigt sich. Und weil Gott unendlich reich ist, es da überhaupt kein Ende geben kann in den Entdeckungen, in seinen Wunderwerken. Deswegen wird ein Mensch, dessen Glaubensleben lebendig ist, sich dann auch immer weiter damit beschäftigen. Das kann auf sehr unterschiedliche Weise geschehen. Es hat nicht jeder die Zeit, die Möglichkeiten, auch nicht jeder die Begabung, sich jeden Morgen eine Zeit zur Betrachtung zu nehmen. Aber irgendwie betrachtende Menschen sollten wir alle sein, denen diese großartigen Dinge, die Gott uns geschenkt hat, auch durch den Kopf gehen. Was das Gnadenleben außerdem vermehrt, ist jeder würdige Empfang der heiligen Sakramente, insbesondere der Sakramente, die wir öfters empfangen können, das heißt der heiligen Beichte, der heiligen Kommunion. Aber auch die anderen Sakramente, entweder begründen sie das Gnadenleben, wie die Taufe, oder sie vermehren und entfalten es. Bis zu dem Sakrament, das für gewöhnlich an letzter Stelle stehen sollte, zeitlich, nämlich der Krankensalbung, über die Kaplan Betschart das nächste Mal sprechen wird. Auch diese bedeutet dann noch einmal ein Mehr an Gnade und sozusagen ein Zusammenwachsen mit Jesus in seinem Leiden und in seinem Sterben. Aber jedes gute Werk lässt dieses Gnadenleben mehr werden. Das ist ja auch in anderen Dingen so. Wenn Sie zum Beispiel in einer Lebensgemeinschaft der Ehe sind und etwas tun, den anderen zu erfreuen oder etwas für ihn auf sich nehmen, auch wenn er es gar nicht merkt, dann wächst die Liebe wieder. Und so ist es auch in Verbindung mit Gott. Sobald wir etwas für ihn tun, etwas aus höherer Gesinnung heraus machen, nicht nur zähneknirschend, weil wir es eben müssen, sondern geweiht durch diese Gesinnung, alles meinem Gott zu ehren und auch alles in Liebe zu seinen Geschöpfen, dann wird das Leben der Gnade mehr, ob man das jetzt merkt oder nicht merkt. Und in diesem Zusammenhang muss natürlich auch unbedingt das Leiden erwähnt werden. Oft ist es das Leiden, nicht so sehr das, was der Mensch tut, sondern das, was ihm widerfährt, gegen seine Wünsche, gegen seine Pläne, was ihn dann noch einmal mehr reinigt und was das wunderbare Bild, das Gott durch die Gnade in unser Herz gelegt hat, noch mehr hervortreten lässt. Ja, er arbeitet an uns so ähnlich wie ein Bildhauer an einer Statue. Der Bildhauer trägt ja nicht ständig Neues hinzu und babscht da noch etwas dran und dort, wie das vielleicht Kinder bei einem Schneemann tun, sondern der Bildhauer nimmt das weg, was das Bild noch daran hindert, so auszusehen, wie er es möchte. Er setzt dann den Meißel an und dann tritt das Auge hervor, die Linien des Gesichtes, der Mund. Wenn das Bild, was da entsteht, leben würde, dann würde es vielleicht zurückbeben vor dem Meißel und in dem Moment aus dem kunstvollen Schlag des Meisters einen Fehlschlag machen. Das wäre schade. Die Statuen werden dann so schön in Meisterhand, wenn sie ganz ruhig sich dem Meister überlassen. Und so ist in unserem Leben auch. Wenn Gott den Meißel ansetzt, dann tut er das nie, um uns zu zerstören, sondern immer, um uns noch schöner werden zu lassen, um das Bild, das er in uns gelegt hat, noch klarer hervortreten zu lassen. Und wenn wir uns dem dann, auch wenn es noch so schwer ist, ruhig überlassen, dann kann er Wundervolles mit uns tun. Das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht auch etwas gegen bestimmte Leiden unternehmen kann, wenn man krank ist, wenn einem von anderen Menschen Unrecht zugefügt ist. Das darf man. Alle erlaubten Mittel darf man, soll man normalerweise sogar in Anspruch nehmen. Aber wenn man dann merkt, es ist nun einmal so, und dann diese Ergebenheit lernt, dann darf man sicher sein, dass jetzt etwas Großartiges hervorstrahlt. Und dass wir dann dem Bild seines Sohnes ähnlicher werden, der ja auch durch Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangt ist. Und so entstehen dann auch die Früchte. Es reicht nicht, dass der Mensch nur blüht, dass er schön ist, dass er sich wie ein Schwamm vollsaugt von den Gnadengaben, die Gott ihm schenkt, sondern aus all dem soll auch etwas hervorgehen. Die Früchte, das sind einmal die Tugenden selbst. Das ist also ein starker, lebendiger Glaube, das ist eine kraftvolle Hoffnung, das ist eine innige Liebe und auch alle anderen Tugenden, die der Mensch sozusagen aus der Kraft, aus dem Saft Gottes heraus entwickelt, das sind Früchte. Und dann auch das, was ja unter anderen Menschen wirkt. Also Eltern dürfen schon die Hoffnung haben, dass auch die Kinder gewisserweise Früchte ihrer Liebe und ihres Einsatzes sind. Dass dann gute Früchte hervorkommen. Das ist, wie Sie wissen, kein Automatismus. Es können auch die besten und heiligsten Eltern Sorgen haben mit ihren Kindern und es erleben, wie die Kinder andere Wege gehen. Aber normalerweise sollte es doch so sein und man darf diese Hoffnung haben. All das, was wir uns sonst noch zum Einsatz bringen, da dürfen wir uns auch Früchte dieses Lebens erhoffen, des Lebens, das Gott in unsere Seele eingepflanzt hat. Und in diesem Gnadenleben beginnt sozusagen schon das ewige Leben. Die Heilige Schrift nennt es das Angeld, den Unterpfand der künftigen Herrlichkeit. Das heißt, indem wir die heiligmachende Gnade empfangen, gibt uns Gott sozusagen die Gewähr, wenn du das bewahrst, damit lebst, dann hast du schon Anteil am ewigen Leben. Darum schreibt der heilige Apostel Paulus, unser Wandel ist im Himmel. Er sagt nicht, unser Wandel wird einmal im Himmel sein. Nein, wir sind sozusagen mit unserer Seele, wenn wir in der Gnade sind, schon bei Gott. Schon in der Gemeinschaft der Heiligen. Auch wenn, wie der heilige Johannes sagt, das, was wir sein werden, noch nicht offenbar ist. Es ist noch nicht offenbar, aber es ist trotzdem schon irgendwie da. Das haben ja verschiedene Heilige dann auch richtig erleben dürfen. Paulus sagt, dass er in den Himmel versetzt wurde. Noch anderen sind dann solche Schauungen und Einsichten geschenkt worden, wo sie den Eindruck hatten, für einen Moment ist der Schleier, der diese Welt von Gott trennt, wie weggeweht. Sie sind da angekommen, wohin sie auf dem Weg sind. Wir haben also sozusagen schon einen Teil im Himmel und das andere soll folgen. Man könnte es auch so sagen, die Kirche ist mit ihrem Haupt bereits im Himmel, Jesus ist schon in den Himmel aufgefahren und auch schon mit einigen ihrer Glieder, mit den Heiligen. Und wenn wir dieser Kirche lebendig verbunden bleiben, nämlich durch den Glauben und durch die Gnade, dann ist sozusagen ein Teil von uns, nämlich in Christus und in diesen Heiligen schon im Himmel und wir werden dann, so Gott uns die Gnade der Treue schenkt, nachfolgen. Und daher ist das Schönste, das Beglückendste, das Erfreuendste, was es gibt, sich sagen zu können, ich bin ein Kind der Gnade. Eine ernste Frage dazu noch, bevor ich zum Ende komme, kann man wissen, ob man imstande der heiligmachenden Gnade ist? Oder lassen sich darüber nur Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen? Ist das geistliche Leben so etwas wie ein russisches Roulette, wo man bekanntlich ein paar Patronen in den Colt legt und dreht und dann die Hoffnung hat, dass die jetzt beim Abdrücken an der entsprechenden Stelle sitzt, eben, dass diese Stelle leer ist? Einmal sagt die Kirche, dass man die Gnade nicht unbedingt erfahren kann. Also nicht so wie das Herz, wo man sich doch vergewissern kann, es schlägt noch. Oder die Atmung, bei der man selber merkt, sie funktioniert. sondern es ist von anderer Qualität. Es lässt sich nicht sinnlich spüren und es gibt auch nicht ein bestimmtes inneres Gefühl, das einem sagt, ich bin in der Gnade. Manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall. Von den größten Heiligen wissen wir, dass sie in der Meinung lebten, sie hätten die Gnade verloren. Sie empfanden nichts mehr davon. Sie kamen sich sogar, wie die heilige Theresia von Lisieux, so von Gott getrennt vor wie irgendein Atheist und Materialist. Sie meinte, eine dicke Mauer wäre zwischen ihr und dem lebendigen Gott. Und das nicht nur eine dunkle Stunde lang oder einige Tage oder Wochen oder Monate, sondern ich glaube ein ganzes Jahr hat sich dieser Zustand hingezogen. Kann man also gar nicht wissen, ob man in der Gnade ist. Doch wir können eine sogenannte moralische Gewissheit haben. Das heißt, gestützt auf gute Gründe. Der erste und wichtigste Grund ist, dass wir uns sagen können, ich bin mir keiner schweren Sünde bewusst. Auch bei aufrichtiger Prüfung meines Gewissens muss ich sagen, ich habe mich nicht in einer wichtigen Sache wirklich mit Wissen und Wollen gegen Gott gestellt. Wir müssen ja davon ausgehen, dass Gott kein dunkler Fallensteller ist, der uns also so in dem Schein lässt, du bist in der heiligmachenden Gnade und wenn es dann zum Tor gibt, dann sage ich, ha, habe ich dich, du warst doch nicht in der Gnade. Schreckliche Vorstellung oder undenkbar, dass Gott so ist. Er ist der unendlich liebevolle Vater und er täuscht uns nicht. Manche Menschen wollen sich täuschen, aber die wissen das dann doch zutiefst. Die reden sich ein, nein, das war keine Sünde, obwohl sie zutiefst wissen, es war doch eine. Daher ist diese Aufrichtigkeit, die wirkliche Aufrichtigkeit eben verlangt. Aber wenn man zu der bereit ist, dann darf man die Ruhe des Gewissens haben, dass man sich im Stande der Gnade befindet. Und dann gibt es noch manche Kennzeichen, wie eben die Bereitschaft, sich zu überwinden, etwas für Gott zu tun, um seiner selbst willen, obwohl man daraus nicht unmittelbar einen Gewinn hat. Die heilige Katharina von Siena sagt, das sicherste Kennzeichen für die Gnade ist, dass wir bereit sind, etwas für Gott zu leiden. Dann, wenn wir dazu bereit sind, dann können wir die vollkommene Ruhe haben. Deswegen konnte auch der Franz von Sales sagen, mir geht es nie besser, als wenn es mir schlecht geht. Weil er nämlich, wenn es ihm schlecht ging und er das aus Liebe zu Gott auf sich genommen hat, sich ganz sicher war, jetzt bin ich besonders mit dem Herrn vereint. Und dieses Gutgehen ist dann noch mehr als das Schlechtgehen. Also diese Kennzeichen gibt es, ganz unabhängig von den augenblicklichen Stimmungen. Das ist wichtig, dass wir uns nicht auf Stimmungen stützen und am einen Tag meinen, ich bin ein Heiliger und am anderen Tag, ich bin ein verworfenes Geschöpf, für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Es muss wirklich einen Grund geben, der uns trägt und der ist nicht unser Gefühl, sondern ist einmal diese Gewissensklarheit, jawohl, ich habe nach meiner Einsicht keine schwere Sünde begangen und dann auch, ich bin bereit, etwas für Gott auf mich zu nehmen und zu leiden. Das kann man sich dann ja erlauben Sie den etwas legeren Ausdruck, das kann man sich dann ja auch beweisen, indem man es einfach wieder tut. So, jetzt mache ich halt wieder mal etwas, was mich was kostet. Jedenfalls ist das der größte, edelste Schatz, den wir haben, das Gnadenleben. Wir sollten selber davon durchdrungen sein, wir sollten es auch anderen vermitteln, die uns anvertraut sind. Zum Beispiel den Kindern. Denke daran, das ist das Edelste und Schönste, was du bei dir hast. Es ist so, als würdest du, wie der heilige Tarzisius in der Verfolgungszeit, als würdest du Jesus im Sakrament bei dir tragen. Das ist ein schönes Bild für die Gnade. Wenn ich als Priester unterwegs bin und habe den Heiland in der Bursa hier über dem Herzen hängen, fahre mit dem Auto vielleicht weit und bringe ihn dann zu einem Kranken, dann ist das, weiß ich, er ist hier bei mir, bei meinem Herzen. Und so ist es in der heiligmachenden Gnade eigentlich auch immer. Wenn noch nicht der eucharistische Herr, aber doch durch die Gnade wohnt er in uns. Wir sind ein Tempel des dreifaltigen Gottes. Der Vater und der Sohn nehmen bei uns Wohnung. Wenn einer mich liebt, so werden der Vater und ich kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Und der Heilige Geist, wie Paulus sagt, wir sind Tempel des Heiligen Geistes geworden. Also das ist der größte Schatz und den dürfen wir auf keinen Fall in Gefahr bringen. Es ist ein entsetzlicher Leichtsinn, wenn Menschen sich einfach so in Gebiete begeben, sei es in Gedanken oder äußerlich oder wie auch immer, die für sie die Gefahr der schweren Sünde mit sich bringen. Das würde man jetzt auch nicht machen, wenn man zum Beispiel durch irgendeinen unglaublichen Zufall, was weiß ich, 100.000 Franken hätte, dann geht man damit auch nicht durch irgendeine als Ganovengasse verschriene Straße in Zürich oder sonst wo, wo man also ziemlich sicher sein kann, dass einer sich über einen hermacht und schaut, was man da so alles mit sich trägt, sondern dann geht man sichere Wege. Der Schatz, der uns in der heiligmachenden Gnade gegeben ist, ist noch mehr wert als Abermillionen Schweizer Franken. Natürlich könnte jetzt einer einwenden, ja, man kann ja wieder beichten gehen. Aber so geht's ja nicht, angesichts der Größe und Liebe Gottes. Ein Kind des Vaters, ein Glied des Sohnes, ein Gefäß des Heiligen Geistes sind wir. Und es kann bei marianischen Frauen und Müttern der Hinweis nicht fehlen, dass das schönste Bild der Gnade diejenige ist, die der Engel bei der Verkündigung die Gnadenvolle nennt, die schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jedem Makel der Sünde bewahrt blieb und von Gott der Fülle der heiligmachenden Gnade teilhaft war, die dann aber während ihres Lebens immer noch gewachsen ist. Mutter Gottes war streng konservativ, sie hat die Gnade bewahrt und sie war überaus progressiv, weil sie sozusagen immer noch gewachsen ist. Das sagte mir jemand vor einiger Zeit, er fände diese Äußerung, die ich da schon mal getan hatte, anstoßerregend. Wenn jemand die Fülle der Gnade habe, dann könne er doch in der Gnade nicht mehr wachsen. Aber wenn es selbst vom Jesusknaben heißt, dass er wuchs, Alter und Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen, ja, dann wird es auch bei der Mutter Gottes auch möglich sein. Natürlich war alles das Gute, was sie getan hat, dazu angetan, dass die Gnade in ihr immer noch größer und fruchtbarer wurde. Natürlich war dann zum Beispiel die Bereitschaft, ihrem Sohn selbst in der Passion zu folgen, dann noch einmal eine weitergehende Vereinigung mit dem Gekreuzigten. So zeigt sie uns, wie hier das Leben in der Gnade auf Erden eigentlich bereits der Anfang der künftigen Herrlichkeit ist, wo sie mit Leib und Seele sich jetzt schon befindet. Und wenn wir in der Gnade bleiben, dann werden auch wir dieser unendlichen Herrlichkeit teilhaft werden. Freuen wir uns schon darauf? Tun wir alles, was es fördert? Meiden wir alles, was uns gefährdet? Und begeben wir uns unter den Schutzmantel derer, die mit Recht als die Mutter der Gnade ansprechen? Soweit meine Ausführungen.